Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein darf. Letztes Mal war ich ja da irgendwann im Jänner, wo der neue Lebensabschnitt begonnen hat bei uns. Jetzt ist es schon am Laufen, das Ganze, und ist immer noch neu und ist immer noch vieles zu bewältigen. Aber einer bleibt derselbe, und das ist unser Herr Jesus. Und das finde ich eigentlich so schön, dass wir in jeder Lebensphase eine fixe Konstante haben, und das ist er selber. Wenn ich dann sehe, die jungen Menschen bei uns in der Gemeinde, die ja oft noch gar nicht wissen, was im Leben auf sie zukommt und wie sie treu dem Herrn nachfolgen, noch zum Teil mit vielen Illusionen und vielen Dingen, die sie noch nicht wissen, aber das dürfen wir dann nie nehmen, das ist schön, und wie sie den Herrn nachfolgen, und dann kommen sie in die Familienphase und dann kommen sie in meine Phase, wo ich jetzt bin, im Mittelalter, und dann geht es im Alter weiter und dann geht es sogar im Sorg weiter, weil wir ja dann beim Herrn sind, nicht? Also es geht immer weiter mit ihm, in jeder Lebensphase bis in den Tod. Der Herr sagt ja, wenn wir an ihn glauben, dann werden wir nicht sterben, also werden wir leben, auch wenn wir gestorben sind. Und möchte ich heute etwas bringen, was wirklich auch eng mit Ostern zusammenhängt, und zwar, die Predigt heißt, wandelt im Geist. Und da wollen wir aufschlagen, Galater 5, 16 bis 26, wandelt im Geist, und da geht es darum, wenn wir die Stelle haben, dann wollen wir es gemeinsam lesen. Ich sage aber, von Vers 16 weg, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Welche sind? Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Ehrgeiz, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie auch schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leeren Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Ich glaube, die Stelle kennen wir alle sehr gut, und es ist ganz wichtig, dass wir immer wieder diese einfachen Prinzipien des Lebens mit Gott, dass wir uns die immer wieder vor Augen halten. Wir sehen im Galaterbrief einen Gegensatz. Das eine ist das Gesetz und die Gnade. Das ist so der erste Gegensatz, das wir in diesem Brief sehen. Und der Brief ist ja geschrieben worden, weil die Galater haben sich bekehrt und dann sind Lehrer gekommen, also jüdische Christen sozusagen, die dürften auch Brüder gewesen sein, aber sie haben eine schwere Irrlehre hineingebracht. Sie haben gesagt, ihr müsst das Gesetz halten und nur so könnt ihr dann auch wirklich errettet werden. Also das war Jesus und die Gnade und. Das hat zwar für die Juden gegolten, dass sie in ihren in dem, was Gott ihnen vorher gesagt hat, dass sie haben beschneiden müssen, dass sie in den Tempel haben gehen müssen. Aber es hätte das Christentum als Weltreligion nie gegeben, wenn sich dieses Judentum in das Evangelium mit hineingeschlichen hätte. Sondern das war ja das ganz Neue, dass Menschen nur durch den Glauben errettet werden. Und so ist es eben, dann hat Paulus hier ganz einen massiven Brief schreiben müssen. Das war ganz wichtig. Aber dieses Gesetz, wir sind heute nicht in Gefahr, dass wir eben das jüdische Gesetz halten, oder der Karl wird jetzt nicht hergehen und sagen, wir müssen die Laubhütten bauen und feiern, das Laubhüttenfest, oder wir müssen das tun und das, das wird nicht passieren. Aber das Gesetz ist ja viel was Fundamentaleres. Das Gesetz heißt in erster Linie Leben nach Regeln. Und überall da, wo Religiosität herrscht, aber nicht wirklich der lebendige Glaube an Jesus, wird nach Regeln gelebt. Zum Beispiel kein Leberkäse am Freitag. Also in der katholischen Kirche, das weiß ich noch so gut, weil da habe ich mit meinem Stiefvater, hätte ich fast gesagt, mit meinem Schwiegervater, sind wir streitert worden. Weil ich habe gesagt, an einem Freitag, an einem Karfreitag war es sogar. Und da ich ja praktisch die ganze katholische Tradition schon ganz lang hinter mir habe, habe ich vergessen, dass ja das ganz wichtig ist, an diesem Tag kein Fleisch zu essen. Und ich habe gesagt, ja, heute hat es, wie es halt der Teufel will, habe ich gesagt, heute habe ich einen Leberkäse gegessen beim Opa. Und der ist völlig ausgeflippt. Und dann bin ich leider auch ausgeflippt. Weil er gesagt hat, dir bedeutet der Glaube nichts und so weiter. Und ich habe gesagt, und dir schon, he? Das ist dann dein Glaube. Kein Fleisch essen, aber die Frau sich geben bis aufs Blut. Und so haben wir dann so gestritten, mir zwar, dass er mich rausgeschmissen hat aus dem Haus. Und das hat mir auch dann wieder leid getan natürlich. Da war ich noch einiges jünger, ein Heißspund. Und das ist mir irgendwie zu viel geworden, dass dieses Leben nach Regeln so wichtig sein soll, dass man da kein Fleisch isst. Und auf der anderen Seite eigentlich sie aufführt wie ein Ärger, wie ein Ungläubiger. Das ist dieses Leben nach Regeln. Da nichts und da ganz genau so. Und die Gefahr ist das, dass auch wir, auch wenn wir nicht in Gefahr sind, das jüdische Gesetz zu halten, dass auch wir in Gefahr sind, letztendlich gesetzlich zu werden. So nennt man das. Hey, der hat Haar, die sind 3 Zentimeter zu lang. Oder die kommt mit einem Ruck, der ist so und so viel zu kurz und so weiter. Das heißt, man geht sehr nach dem Augenschein, nach dem, was man sehen kann, nach dem, ob ein Mensch eh ja alles einhält. Das ist genauso Gesetzlichkeit. Also das typische Markenzeichen des Leben nach dem Gesetz ist Leben nach Regeln. Und die Regeln kann man einhalten, ohne dass man innerlich verändert wird. Seht ihr den Unterschied? Die kann man einhalten, ohne dass man innerlich verändert worden ist. Man muss nur das Richtige tun und dann passt's. Also der Maßstab ist das Verhalten und nicht das Herz. Und so urteilen wir ja auch oft ganz schnell, nicht? Bei dir kommt halt wieder daher. Oder der hat jetzt einen Blödsinn gesagt. Und das sind so Dinge, wo man ganz schnell nach dem, wie verhält sich wer, hält es eh ja genau unsere Gemeinderegeln ein. Aber ich kann auch die Gemeinderegeln einhalten, ohne dass ich von innen her verändert worden bin. Und dann sagen wir, ja, das passt jetzt, super. Der ist brav, der kommt immer und der macht das. Und dabei können sie dann Abgründe auftun. Genauso war es ja bei den Pharisäern. Die haben alles immer brav eingehalten. Aber der Herr hat gesagt, ihr seid nichts anderes wie getünchte Gräber. Da wird drüber geweißelt, hey, super, klasse. Und dahinter ist gar nichts, außer Abgründe. Und das ist nicht das Leben, was uns der Herr schenken will, sondern Leben aufgrund eines veränderten Lebens. Das ist das, was uns die Gnade gibt. Die Dinge kommen von innen heraus oder sie kommen gar nicht. Also das echte geistliche Leben ist entweder wirklich da oder es ist gar nicht da. Das Wesen des neuen Bundes ist eben Gnade, Vergebung, Veränderung. Von innen heraus. Echte Veränderung kommt von innen heraus durch den Geist Gottes. Es ist bei Weitem nicht so messbar wie das Verhalten nach Regeln. Das kann ich sofort sehen. Aha, super, passt. Gewohnt, pünktlich, kommt immer und so weiter. Das kann ich sehen. Aber das echte geistliche Leben ist nicht so leicht messbar. Und das ist der Unterschied. Wir Menschen tendieren natürlich stark zu diesen Regelaufstellen. Und wenn ich die einhalte, dann passt es. Wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, oder? So wie wir oft andere ja beurteilen. Wir haben irgendeine Schablone im Kopf und wenn der da so reinpasst, dann ist das okay. Und wenn nicht, dann hat man schon gewisse Vorbehalte. Das ist im ganz normalen Alltagsleben auch so, dass man sehr schnell Menschen verurteilen, wie sie daherkommen, wie sie sich ausdrücken, was sie im Leben zusammenbringen. Das ist ganz, ganz schnell geht das. Gottes Maßstab ist ein ganz anderer. Und da wollen wir jetzt in Hebräer 8 hineinschauen, nämlich da geht es von diesem neuen Bund. Also ich möchte halt weniger eingehen, das machen wir erst ganz zum Schluss, auf diese verschiedenen Sünden und Vorzüge des neuen Lebens, also die Werke des Fleisches, die Werke des Geistes. Das ist halt nicht das Hauptthema, wir kommen doch dann zum Schluss darauf hin, sondern mir geht es eher um die Wurzeln der Früchte des Geistes. Wie kommen wir zu dem? Wie können wir das wirklich erleben? Hebräer 8, und da sehen wir diesen berühmten Einschub da aus Jeremia 31, 8 von Vers 6 weg. Und da beschreibt er mit einem Zitat aus dem Alten Testament den neuen Bund. Das heißt, der neue Bund ist Jahrhunderte bevor Jesus überhaupt gekommen ist, ist der schon angekündigt worden. Und das ist auch eine wunderbare Sache. Im Neuen Testament braucht ihr das nur mehr zitieren und die Dinge sind klar. Nun aber hat er einen umso erhabeneren Dienst erlangt, als er auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. Denn wenn jener erste Bund tadellos gewesen wäre, so wäre nicht Raum für einen zweiten gesucht worden. Denn er, also Jeremia, tadelt doch, indem er zu ihnen spricht, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Also ungefähr 600 Jahre vor Christus ist es schon angekündigt worden. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten zu führen. Denn sie sind nicht in meinem Bund geblieben und ich ließ sie gehen, spricht der Herr. Sondern das ist der neue Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, er kenne den Herrn. Denn es werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen. Denn ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten und ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Also wir sehen, dieser neue Bund, das ist was fundamental anderes. Und das ist sozusagen unsere Kritik an der katholischen Kirche, dass sie eigentlich den alten Bund wieder hineingebracht hat in den neuen Bund. Wir werden es gleich besser verstehen. Also zuerst ist dieser Bund nicht nach der Weise des alten Bundes. Der alte Bund war eine beidseitige Angelegenheit. Da war Gott, da war das Volk. Gott hat gesagt, das und das will ich. Und das Volk hat gesagt, jawohl, das machen wir. Das heißt, damit dieser alte Bund funktioniert hätte, hätte das Volk das einhalten müssen. Es war abhängig von dem, was das Volk tut. Und wir wissen ja, die Geschichte Israels ist eine Geschichte der Verletzung des alten Bundes, könnte man sagen. Und es geht immer weiter nach unten mit ihnen, immer noch tiefer geht es hinunter, weil sie nicht den alten Bund eingehalten haben. Der neue Bund ist ein einseitiger Bund. Das ist ganz wichtig, das zu verstehen. Gott allein macht diesen Bund mit den Menschen. Wir können nur mehr eintreten in diesen Bund. Aber er ist von Gott ausgegangen. Er ist Mensch geworden in Jesus. Er hat alles getan, damit die Menschen errettet werden durch die Gnade. Also er kann nicht scheitern an dem, dass der Mensch versagt. Weil sonst würde ich hier nicht stehen. Wie oft haben wir schon versagt in unserem Leben, oder? Wie viel schleppen wir noch mit, was längst hätte schon Vergangenheit sein müssen, aber ist immer noch da. Warum? Weil wir versagen, weil wir nicht loslassen, weil wir Götzen in unserem Leben haben, die wir nicht auslassen wollen. Und trotzdem ist Gott treu, trotzdem geht er mit uns. Und das ist der ganz große Unterschied. Gott hat einen Bund geschenkt, der nicht an unseren Versagen scheitern kann. Und dieses erste Markenzeichen dieses neuen Bundes, und das sehen wir da in Vers 10, zweiten Teil, Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Das kommt von innen heraus. Von innen beginnt die Veränderung. Und manchmal gibt es Menschen, die schwimmen mit in der Gemeinde sozusagen und die sagen das Richtige und sie tun aufs Erste das Richtige, aber du hast nicht das Gefühl, dass sie wirklich von innen verändert sind. Das steht uns nicht zu. Wir haben es ja im Seemannsgleichnis ganz deutlich, dass es auch welche gibt, wo sich was tut, wo man irgendwie was Neues sieht und trotzdem kommen sie dann wieder weg vom Glauben. Also das gehört auch dazu. Aber ohne diese von innen heraus Veränderung können wir dem Herrn nicht gefallen. Ohne dass wir den Geist Gottes wirklich empfangen haben, dass wir die Wiedergeburt bekommen haben, können wir dem Herrn nicht gefallen. Bekehrung und dann trete ich in diesen neuen Bund ein und dann beginnt von innen heraus etwas. Das kann ich mir nicht anzüchten, das kann ich mir nicht anlernen. Das ist etwas, was von innen heraus ganz neu beginnt und mich ein Leben lang begleitet. Wir sehen das auch dann bei einem wahren Gläubigen. Der wird sich nicht wohlfühlen in der Sünde. Es wird passieren. Aber der hat ja das Gesetz in seinem Herzen geschrieben. Du fühlst dich nicht wohl. Da muss schon so viel passieren, da muss schon so viel an Gewissen getötet werden, dass sich ein Mensch, der Jesus gehört, wieder wohlfühlt in der Sünde. Ja, nicht einmal die Ungläubigen fühlen sich wohl in der Sünde, weil sie ein Gewissen haben. Aber das tötet sich ab und irgendwann fühlt man sich richtig wohl und man möchte sozusagen die Werke des Fleisches ausüben. Man sucht sie. Aber der wahre Gläubige, der sucht diese Werke des Fleisches nicht, sondern er hasst sie, obwohl er sie trotzdem manchmal tut. Sehen wir den Unterschied? Wir wissen das viel besser, viel genauer. Boah, jetzt habe ich mich daneben benommen. Oder jetzt muss ich mich entschuldigen. Oder jetzt ist das und das. Weil es von innen heraus passiert. Und das ist so schön. Dadurch sind alle Gläubigen in der ganzen Welt Geschwister, Kinder Gottes, weil sie alle aus dem Geist geboren sind. Egal in welcher Kirche, egal in welchem Land, egal in welcher Prägung. Das ist ja auch so interessant, dass ja vieles am Gemeindeleben abhängt von der Kultur dort. Wenn ich halt in eine schwarze Gemeinde gehe, gibt es auch in Österreich, da wird gesungen und herumgefetzt und ich würde so drin sitzen, weil ich das nicht mag. Also schon das Singen, aber das Überemotionale, das liegt mir einfach nicht. Und aber es ihnen entspricht. Und trotzdem sind sie unsere Geschwister. Also das ist das so Schöne, wenn man halt irgendwo hinkommt im Ausland und dann ist es so, wie wenn man zu Verwandten kommt. Oder jetzt, gerade beruflich bin ich jetzt von einer Wohnung in die nächste und die kenne ich, also einen habe ich gar nicht gekannt und den anderen habe ich zweimal gesehen, der was mich eingeladen hat, dass ich in sein Haus sein darf während der Woche. Und das ist wie wenn du das schon ewig kennst. Also Familie, wenn wir im Geist verbunden sind. Das finde ich eigentlich so herrlich. Aber wir sehen, diese Familie, dieses Kind Gottes sein, das ist Voraussetzung. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr einen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn es werden mich alle bekennen, alle erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, denn ich werde gnädig sein. Also wir brauchen keine menschlichen Vermittler mehr. Das ist das Zweite am Neuen Bund, dass wir zwar Menschen brauchen, die uns das Evangelium sagen, aber die nicht mehr Priester sind. In dem Sinn, ich brauche den Priester zum Beichten, ich brauche den Priester für das, brauche den Priester für das. Beim Sterben, zack, Sakrament, geht es auch wieder. Das ist alter Bund. Das ist genau, wie es im alten Bund gewesen ist. Deswegen habe ich gesagt, die katholische Kirche hat den alten Bund vermischt mit dem neuen. Weil vieles geht noch regeln. Du brauchst diese Priesterkaste, damit du mit Gott in Verbindung kommst. Da sehen wir es nicht so. Alle können mich erkennen. Das ist ganz zentral, dass wir das verstehen. Und dann der dritte Punkt, denn ich werde gnädig sein und einfach die Sündenvergebung, die bedingungslose Sündenvergebung. Also das ist so das Wesen, nicht nach dem qualitativ anders als wie der alte Bund. Es beginnt von innen heraus Wir brauchen keine menschlichen Vermittler mehr, die für uns beten, die für uns Opfer bringen. Wir haben direkten Zugang zu Gott und wir haben direkte, unmittelbare, bedingungslose Sündenvergebung. Ich habe natürlich viele Freunde auch in der katholischen Kirche oder die immer noch katholisch sind und die wirklich auch bekehrt sind. Aber mit dem System kann ich nicht eins sein. Aus diesem Grund. Der neue Bund ist das Herz des Christentums. Das ist unser innerstes Herz des Evangeliums. Und eigentlich muss man sagen, hat die katholische Lehre genau das uns wieder weggenommen. Genau dieses unmittelbare, dieser unmittelbare Zugang zu Gott. Und das ist dann durch die Reformation wieder entdeckt worden, dass man ihm sagt, wir kommen durch den Glauben, haben wir direkten Zugang zu Gott. Aber es gibt natürlich auch bei uns vieles im Argen. Und das ist so wichtig, dass wir sehen, dass wir nicht hinsagen, ja, sondern immer wenn eine Hand, ein Finger nach vor sind, vier zurück. Also wir brauchen nicht über andere Kirchen urteilen, aber das ist eben unvereinbar. Es ist ein anderes Evangelium. Und trotzdem aber wirkt Gott in seiner Gnade überall und in jeder Kirche. Wir müssen bei uns anfangen. So, wir haben gesagt, wandelt im Geist. Wenn wir jetzt weiter schauen, ein zweiter Gegensatz ist dann Geist und Fleisch. Also wir haben Gesetz und Gnade und dann haben wir Geist und Fleisch und da wollen wir Römer 8 aufschlagen. Römer 8, 5 bis 9. Denn die aus dem Fleisch sind, die trachten nach dem, was des Fleisches ist. Die aber aus dem Geist sind, trachten nach dem, was des Geistes ist. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleische sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleische, sondern im Geiste, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Bis daher müsste man eigentlich den ganzen Abschnitt Vers für Vers auslegen. Aber es geht mir jetzt da nur um diesen Gegensatz. Der, was nach dem Fleisch ist, der diese innere Wiedergeburt nicht erlebt hat, der tut natürlich dann das, was des Fleisches ist. Von Haus aus, es treibt ihn dazu. Manchmal will er es auch nicht, weil er es anders gelernt hat oder weil das, aber er kann gar nicht anders. Aber die aus dem Geist sind, die trachten nach dem, was des Geistes ist. Also das ist eine grundsätzliche Herzenseinstellung. Und da muss schon viel verschüttet sein bei einem Gläubigen, dass er das verliert. Dass er sozusagen ungeistlich wandelt. Man sagt so schnell, das ist ungeistlich. Kennen wir das Wort, oder? Und prinzipiell sind oft Dinge, sagen wir da, kleinlich. Also mir hat einmal wer gesagt, Kaugummi kauen ist ungeistlich. Ist das so? Der Blödsinn, oder? Also mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen, mit so einer Geschichte. Ungeistlich sagen wir so schnell, das und das ist ungeistlich. Aber ungeistlich bedeutet eigentlich nach der Schrift, dass das innere Trachten des Herzens auf Dinge ausgerichtet ist, die fleischlich sind. Das ist das, die Bedeutung. Ungeistlich müssen wir irrsinnig aufpassen, dass wir das sehr schnell irgendwo zuteilen, weil wir kennen das Herz der Menschen nicht. Das ist auch so interessant in dem Job, was ich jetzt habe, warum ich oft dann zweifelt. Also da geht es ja wirklich oft dann darum, ob man wen entlassen muss oder nicht. Und die Menschen sind unheimlich gerichtet auf das, was sehe ich von dem. Und ich sage, ich bin nicht Gott, also für mich, ich kann jetzt nicht die Motivation einschätzen, gleich. Seht ihr den Unterschied? Die einen gehen sofort hin, Wahnsinn, weg. Und Gott sei Dank bin ich eben in höherer Stellung und kann dadurch mir mehr Zeit lassen. Und sagen, Vorsicht, wir wissen ja gar nicht, ob das so ist. Ob der wirklich auf die Firma pfeift, wie Sie das sagen. Es kann ja sein, das und das. Und also wir können da nicht hineinschauen oft in die Motive und da müssen wir wahnsinnig vorsichtig sein. Weil nur Gott kann die Herzen kennen. Und so kann es ihm oft sein, dass wir Dinge als ungeistlich einschätzen oder ganz Menschen als ungeistlich, die vielleicht irgendwie komisch sind oder die im Leben nicht zurechtkommen. Und es kann sein, dass die im Herzen viel näher bei Gott sind als wir selber. Was ist das Trachten? Wohin trachte ich? Was will ich? Und es heißt ja, der Hund kehrt zurück zu seinem eigenen Gespei in Bezug auf Menschen, die den Glauben dann wieder loslassen. Das heißt, sie waren immer, jetzt unter Anführungszeichen, sie haben sich nie grundlegend verändert. Sie gehen wieder zurück zu dem, weil das Trachten im Grunde immer Trachten des Fleisches war. Vorübergehend vielleicht haben sie zum Herrn gefunden, haben sie Hilfe gefunden in der Gemeinde, wie auch immer, aber es fehlt dieses Grundlegende, diese grundlegende Veränderung. Und Paulus sagt, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch ist. Also das ist das Kriterium. Nur Menschen, die wirklich durch den Geist leben, können auch durch den Geist wandeln. Sehen wir den Unterschied. Wir leben durch den Geist und jetzt haben wir die Möglichkeit, auch nach dem Geist im praktischen Leben zu wandeln. Voraussetzung ist, dass ich den Geist habe. Und deswegen sagt der Paulus dann in Galater wieder, wandelt im Geist. Das Fleisch ist unsere alte Natur, aus ihr kommt die Sünde, aus ihr kommen auch religiöse Sünde. Gibt es überhaupt religiöse Sünde? Natürlich gibt es. Nämlich wenn der Mensch seine eigene Religion macht, Leben nach Regeln, Eifer für Gott, aber ohne die richtige Einsicht. Was mir immer erschüttert ist, wenn Menschen aus unserer Gesellschaft sich zum Islam bekehren zum Beispiel. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das möglich ist. Wenn man Christentum eintauschen kann für den Islam. Man kann ja das beides gar nicht vergleichen, ist ein eigenes Thema. Ja. Aber sehr oft passieren solche Bekehrungen sozusagen, weil sie erstens den Herrn nie kennengelernt haben und zweitens, weil sie angesprochen sind von dem, dass die ein Programm haben sozusagen und das durchziehen, in gewisser Weise. Und dann kann es sogar so weit kommen, dass junge Mädchen nach Syrien sich verfrachten lassen, die dann einem Mann zugeteilt werden, den sie gar nicht kennen. Wie ist das möglich? Eifer für Gott, aber ohne Erkenntnis, oder? So ist das möglich. Junge Männer im Extremfall, ich meine, das kann man eh an einer Hand abzählen, fast, sind ja nicht so viele, aber jetzt im Extremfall, eifern für Gott, ohne die richtige Einsicht zu haben. Und das kann auch uns passieren, dass wir Dinge für so wichtig halten, die Gott gar nicht so wichtig sind. Und auf der anderen Seite dann Dinge, die Gott wichtig sind, nicht die richtige Stellung bekommen. Ja, Traditionen, religiös, national, völkisch. Es hat immer Religion gegeben, sogar die Neandertaler haben schon ihre Toten zeremoniell begraben, was immer sie geglaubt haben, das weiß man nicht genau. Also es ist ganz erstaunlich, wie religiös der Mensch ist. Aber nur der Geist, wenn wir Christus bekommen in unser Leben, dann zieht er in unser Herz ein. Dann werden wir Kinder Gottes, indem Gott uns den Geist gibt. Also falsche Religiosität nimmt ganz großen Raum ein im Neuen Testament. Warum? Weil es auch für uns eine Gefahr ist. Alles das, was der Herr sagt, zum Beispiel Matthäus 15, Matthäus um 23, wirf ich einfach einmal so hin, könnt selber nachschauen, wo es um die Pharisäer geht, wo es um die Traditionen geht, die das Wort Gottes ersticken. Alles das ist auch für uns eine Gefahr. Dann, wenn wir die erste Liebe verlieren und zurückgehen im Glauben, jetzt, wenn wir schon wiedergeboren sind, ja, was passiert dann? Wie dann wir dieses Vakuum ausfüllen? Das eine ist durch Gesetzlichkeit. Das heißt, wir sind nicht mehr direkt dran am Herrn oder so, wie es sein sollte. Und dann kommen eben Regeln und Dinge, die sind uns auf einmal wichtig. Oder eben die Werke des Fleisches kommen in uns hoch. Eins von den zwei. Also für den Gläubigen, der wirklich wiedergeboren ist und der sozusagen nicht mehr richtig unterwegs ist, der hat zwei Gefahren, das eine Gesetzlichkeit, das andere Werke des Fleisches im Verborgenen. Weil irgendwas muss das Vakuum ja ausfüllen. Oder wenn wir sehen, Ephesus, die so gut begonnen haben, der Herr hat einer dann sagen müssen, dass sie das Wichtigste verloren haben, nämlich die erste Liebe. Und auch wir sind immer wieder in Gefahr. Also wenn es uns nicht gut geht im geistlichen Leben, dann sind wir in Gefahr, dass wir entweder oberflächlich sind in unserer Beziehung mit dem Herrn oder dass Werke des Fleisches uns umfangen. Die leicht umstrickende Sünde. Da habe ich immer so das Bild, da kennen wir ja die Dornen, ersticken das Leben beim dritten Boden. Und wo hast du deine Dornen? Wir sehen es beim Salomo, die Dornen, das waren die Frauen, das waren die Pferde, das waren Dinge, die von Anfang an in seinem Leben waren und die waren da so unten, die haben sein Leben nicht zerstört. Aber dann ist er älter geworden und dann hat er, wie soll ich sagen, Schritte getan, die falsch waren und die Dornen sind gewachsen. Und jetzt stellt sich dieses Bild vor, die leicht umstrickende Sünde. Das heißt, das geht ganz schnell. Wenn wir nicht direkt an den Herrn dran sind, dann kommt anderes in unserem Leben. Das heißt, die tägliche geistliche Gemeinschaft, die enge Gemeinschaft mit Jesus ist ganz entscheidend. Geistliches Leben gibt es nur in enger Gemeinschaft mit Jesus oder gar nicht. Das ist der Unterschied. Gesetzliche Religiosität geht immer. Oberflächliches Einhalten von Regeln und Geboten und Verboten geht immer. Echtes geistliches Leben geht nur in enger Gemeinschaft mit Gott. Und deshalb ist auch für mein Leben so wichtig, immer wieder neu mit Jesus anzufangen. Genau dieses Wochenende habe ich gesehen, die Dornen kommen rauf. Jetzt fressen sie mich gleich. Was kann man tun? Buße, umdrehen, sagen, Herr, du siehst, das ist jetzt passiert, das wächst da und ich will das gar nicht mehr. Bitte gib mir wieder die Sichel zum Dornen wegschneiden, im Bild gesprochen. Das ist so wichtig, Geschwister, dass wir da ganz ehrlich sind. Es gibt fromme Dornen, Dornen, die offensichtlich sind, auf die schauen wir zumeist nicht, aber auch die frommen Dornen können eben zum Beispiel Pharisäertum, kann uns ganz, ganz viel nehmen in unserem Glaubensleben. So, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was ist das Wichtigste, damit wir im Geist leben können? Was ist das Wichtigste? Dann habe ich zwei Antworten. Das erste ist, aus der Vergebung leben. Das ist die erste Antwort. Aus dem neuen Bund leben. Ich weiß, ich bin ein von Gott geliebtes Kind. Ich bin es immer. Wir lieben unsere Kinder immer, oder? Ob sie jetzt Blödsinn machen oder brav sind. Spielt keine Rolle, weil sie unsere Kinder sind. Und so ist es auch bei Gott. Er liebt uns immer. Und er freut sich, wie er so wartet auf den verlorenen Sohn. Wie er ihm entgegengeht. Wie er ihm die ganze Ehre gibt und sagt, jawohl, du bist mein Sohn, wir machen ein Freudenfest, obwohl du dein ganzes Erbe versoffen und verhurt hast. Trotzdem, und das ist eigentlich das Schöne dran, hast du manchmal Angst, zu Gott zu kommen, weil eben Dinge schieflaufen in deinem Leben? Das ist ganz normal, aber es ist auch frommes Fleisch, ist nicht neuer Bund. Das heißt, wir sollen vor Gott riesen Respekt haben, aber der soll nicht so weit gehen, dass wir glauben, wir sind gerade geduldete Gotteskinder. Gerade heute, dass uns der Herr aushält. Das ist falsch. Er liebt uns über die Massen. Über die Massen. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Und das ist die Basis. Auch mit unserer Unfertigkeit. Mit dem, wo wir nicht weiterkommen. Wir sind immer geliebte Kinder Gottes. Das heißt, wir dürfen nicht zulassen, dass dieser neue Bund uns verloren geht. Dass wir so stark das Gute wollen und dann letztendlich glauben, wir dürfen gar nicht mehr zu Gott hinkommen, weil wir eben so unfertig sind. Und das Zweite, damit wir im Geist leben können, ist der Gehorsam. Und das sage ich aus guten und schlechten Erfahrungen heraus. Der Gehorsam, dass ich ganz bewusst sage, ja, ich verzichte darauf, auf das Vergnügen, was mir das bereiten könnte, auf das, was mir aus der Sünde an Guten kommen könnte, ich verzichte darauf, weil ich dem Herrn gehorsam sein will. Die Sünde schmeckt ja gut aufs Erste, oder? Wie es da steht, die Werke des Fleisches aufs Erste füllen sie eine Lücke, aufs Zweite zerstören sie. Und jetzt denken wir mal, wir sind bei der Tante Emma oder sonst was und die hat eine tolle Schokotorte, ein Stückchen 1000 Kalorien und das schmeckt so gut und ich nehme sogar nur ein zweites. War so richtig gut, oder? Boah, aufs zweite ist nicht mehr so richtig gut. Weil wir merken, oder vielleicht nimmst du gar nur ein drittes Stückchen, ich sage nur, und dann sehen wir, so gut ist es eigentlich gar nicht. Wir werden dick, wir fühlen uns nicht wohl. Es gibt nicht das, was es verspricht. Es ist nur momentan, unmittelbar. Das heißt nicht, dass ihr keine Torten essen, ihr versteht es mir. Das ist ein gutes Beispiel. Wir haben oft einen Heißhunger auf Zucker zum Beispiel. Unbedingt muss was her. Das ist das, wie die Sünde ist in unserem Fleisch. Unbedingt, es muss her. Egal was es ist. Und dann sind wir befriedigt. Und auf Dauer aber hält es nicht, was es verspricht oder zerstört sogar. Da denke ich an Sünden des Ehebruchs zum Beispiel. Ja, kann ein Mutzgade sein aufs Erste und aufs Zweite. Katastrophal. Also was ich da an Schicksalen mitbekomme, nur durch Telefonate und wo Menschen eben mich anrufen, es ist einfach, es zahlt sich nicht aus. Es war, also wenn ich das dann schaue, was rauskommt und das, was gebracht hat, zuerst aufs Erste, es ist null. Die Familie geht kaputt, das Vertrauen ist weg. Not und Elend, Tränen am Telefon, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie das tragisch ist. Wo man sieht, aufs Erste toll, aufs Zweite zerstörend. Und so ist es in vielen Dingen, was das Fleisch uns zu bieten hat. Aufs Erste toll, aufs Zweite kostet es ungleich mehr, als was es bringt. Und ich sage immer wieder zu meinen Kindern, ihr seht es einfach. Es funktioniert, Gottes Gebote. Was Sexualität betrifft, was Ehrlichkeit betrifft, was Fleiß in der Arbeit betrifft. Diese ganzen Dinge, es funktioniert einfach. Wenn man das einhält, dann funktioniert es. Sogar bei Menschen, die nicht bekehrt sind, die Gebote halten, funktioniert das Leben besser, als wir bei welchen, die das Chaos benannt haben. Ist logisch, oder? Und so sind die Werke des Geistes, sie kosten oft aufs Erste was, nämlich Verzicht, und sie erfüllen und stärken uns aufs Zweite. Das ist genau der Unterschied. Es kostet manchmal was. Sag so, so lieber Zucker, ich pfeife jetzt auf die, als Beispiel nur, nicht? Und auf Dauer lebe ich dann gesünder, als Beispiel. Also ich kenne welche, die radikal Zucker verneinen, das sind wir nicht. Dementsprechend schauen wir auch aus, glaube ich. Ich sage nur, also so diese kompletten Ernährungsaposteln sind wir nicht. Aber gewisse Grundregeln einzuhalten, auch wenn es manchmal was kostet, das bringt wirklich was. Und das ist so im ganzen Leben. Also die Gebote, die Gott uns gibt in den Bereichen des Lebens, die sind gut. Die sind genau dafür gemacht, dass wir es umsetzen und dass es uns gut geht. Und deshalb ist auch unsere Gesellschaft immer noch viel, viel besser dran, als wir zum Beispiel eine islamische Gesellschaft oder andere Zigeuner zum Beispiel. Also man, da gibt es ja verschiedenste Schattierungen, aber du schaust hinein und du siehst, da ist Chaos. Die jungen Mädchen, die haben gleich mit 3, 4 Verhältnisse, es gibt überhaupt keine Ordnung in vielen Dingen, es wird gestohlen, es ist kein Bewusstsein da von Eigentum, als Beispiel nur. Warum oft dann, das kann nicht funktionieren, das ist Chaos. Oder jetzt korrupte Beamte, korrupte Polizei, die ganze Gesellschaft geht dabei kaputt. Es kann nichts hochkommen. Ihr wisst ja vielleicht, sogar Bulgarien, wo ich oft war, die haben Milliarden gekriegt für eine Autobahn, dass die durchgeht von Sofia bis zum Schwarzen Meer. Die Milliarden haben es gekriegt, aber es gibt heute noch keine Autobahn. Keiner weiß, wo das Geld hingekommen ist. Weil korrupte Menschen letztlich da das Geld für sich genommen haben. Und was ist? Das ganze Land hat keine Autobahn, die es brauchen dringend. Also so ist es und so ist es im Kleinen wie im Großen. Wenn wir die Dinge, die Gott will, tun, dann geht es uns gut auf Dauer. Wir müssen auf manches verzichten wahrscheinlich. Aber ich habe eh noch nie wen kennt, der die Sünde voll auslebt und dann nur happy ist. Du siehst es einfach in sein Leben. Oft schon im Gesicht kann man schon ablesen, wie sehr der gezeichnet ist von der Sünde. Also Sünde zerstört die Werke des Fleisches, zerstören uns die Werke des Geistes. Sie sind es, die uns wirklich ein Leben geben, das uns erfüllt. Und das funktioniert. Es gibt Menschen, die nicht gläubig sind und trotzdem Prinzipien der Ehe zum Beispiel einhalten. Das funktioniert. Von Haus aus. Nur wir Gläubigen, wir tun uns wesentlich leichter. Wir haben ja den Geist in uns. Wir können wirklich wandeln im Geist. Das ist der Unterschied. Also die Gebote Gottes, wo sie gelebt werden und wo Menschen einhalten, das funktioniert. Aber wir können von innen heraus das ja viel leichter leben. Das ist der Unterschied. Ja, im Vers 18 steht, wenn wir wieder zurückkommen in Galater: Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Das wollte ich nur kurz betonen. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter Gesetz. Und genau das ist, was ich sagen will. Der Geist, wenn er uns leitet, dann brauchen wir nicht einzelne Regeln und Verbote uns immer wieder vor Augen halten. Das geht wie von selber. Wie Verliebte. Die tun von Haus aus das Richtige. Was länger tun sollten dann, nicht? Wo man oft länger dann, also nach langer Zeit wieder sie zurückerinnern muss, Zeit mit der Frau, das. Wenn wir wirklich am Herrn dran sind, dann bleiben wir verliebt in Herrn. Jahrzehntelang. Und die Dinge gehen von selber. Also es gibt natürlich auch Phasen, wo man dann einfach sagen muss, stopp, oder wo man den Verstand einschaltet. Aber das geistliche Leben funktioniert aus dieser engen Gemeinschaft mit Jesus. So, was sind die Werke des Fleisches? Wenn wir schnell schauen, Vers 19 beginnt natürlich mit dem ganzen Theater, das wir in der Welt sehen, eben Unzucht, Ehebruch, Unreinheit. Das heißt, der fleischliche Mensch ist dadurch gekennzeichnet, dass er das tut, was von innen her verlangt wird. Und das war natürlich damals katastrophal, weil ja eben das sozusagen sogar Religion war, die Unzucht. Da hat es ja in den Tempeln hat es ja viele Prostituierte gegeben und das war, glaube ich, für Gläubige, die sich bekehrt haben, aus diesem Umfeld ganz, ganz schwer, nicht wieder in das Alte zurückzufallen. Das hat natürlich gelockt. Mit dem geht's los. Dann Götzendienstzauberei kommt aus dem Fleisch. Könnte man jetzt sehr viel sagen, Götzendienst ist eigentlich alles, was ich vor Gott stelle, was mir wichtiger ist wie Gott. Das kann genauso eine Fernsehserie sein, die mich versklavt, haben wir alles schon erlebt, die Barbara und ich, dass uns eine Fernsehserie versklavt hat und du bist da nicht mehr raus. Ich gehe gar nicht mehr rein in der Fernsehserie, als Beispiel nur. Kann auch zum Götzen werden. Wenn ich was ich bei Netflix staffel, sowieso hat sie es ausgestaffelt. Fange ich gar nicht an, weil ich genau weiß, ich gehe da hinein, die Geschichte interessiert mich und irgendwann sitze ich da im Bett sogar mit dem Notebook und wie geht's weiter und noch eine Serie und zum Schluss hunderte Stunden, was da zusammenkommen. Also wenn, suche ich mir einen Film aus, aber keine Staffel mehr. Aus dem einfachen Grund, kann auch zum Götzen werden. Also Götzen können auch so ein Gesicht haben oder Kaufsucht oder sonst irgendwas. Das sind so die Götzendienste, die wir heute haben. Und das dritte: Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Ehrgeiz, Zwietracht, Parteiungen, Neid. Das sind dann diese Herzenssünden. Kommt auch aus dem Fleisch. Und man glaubt es gar nicht, wenn man mit Menschen viel zusammen ist, so wie jetzt in meinem Büro, wo alles voll ist mit lauter Menschen, dann sieht es genau das. Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Ehrgeiz, Zwietracht, Parteiungen. Man sagt, dass die Manager in den Firmen über 30% oder 40% ihrer Energie nur für das aufwenden, die eigene Stellung abzusichern. Warum müssen sie die eigene Stellung absichern? Weil immer wer da ist, der in böser Absicht herumsagelt am Sessel, nicht? Der Dinge unterschiebt, der Verleumdungen ausspricht. Und ich glaube, ihr kennt das alle aus dem Arbeitsleben. Wo Menschen sind, ist immer dasselbe, weil wir Menschen eben so sind. Da muss ich kein Manager sein, das ist bei den Krankenschwestern nichts anderes, das ist am Fließbandl nichts anderes, ganz egal. Da sehen wir diese Herzenssünden und vielleicht lassen wir uns da mitreißen. Feindschaft. Wir mögen Menschen einfach nicht, weil wir es nicht mögen. Aus, den mag ich nicht, der ist mir unsympathisch. Zack, gegen ihn arbeiten, streiten, eifersüchtig sein, Zorn heraus, einfach herausplatzen lassen und so weiter. Und dann eben der Neid und Eifersucht, das kennen wir alles. Und so weiter. Trunkenheit, Gelage. Also es sind so Unzucht, Götzendienst, dann die Herzenssünden und dann die Trunkenheit, was auch damals ein Riesenproblem war. Und natürlich auch heute noch ist bei uns, ich weiß nicht, wie viele Österreicher Alkoholiker sind, 300.000, 500.000, kann es nicht sagen. Aber ich weiß das genau, gibt kaum wen, der nicht mit Alkohol irgendwie aufgewachsen ist, oder? Ist komplett gesellschaftsfähig. Aber im Grunde ein riesen Problem, gesellschaftlich. Die Frucht des Geistes aber, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Eigentlich lauter Charaktereigenschaften, die ihr alle natürlich 100% habt, das weiß ich. Es ist nicht so. Das ist ja genau, was uns fehlt. Liebe, die zuerst an den anderen denkt, Freude, Friede, alles das sind Dinge, die wir auch immer wieder erkämpfen müssen, wo wir immer wieder die Hilfe Gottes brauchen, dass er uns das schenkt, wandelt im Geist. Also ich, wenn ich halt genau das alles nicht habe, was mache ich dann? Dann gehe ich zu Jesus und sage, Herr, du lebst in mir durch deinen Geist. Du siehst, ich stehe komplett an. Aus dem Fleisch kommt das und das und das. Aber du lebst in mir. Du kannst es in mir schenken, dass das Realität wird, was ich weiß, das richtig ist. Und das ist interessant, das sind lauter Charaktereigenschaften, aus denen heraus wir sowieso dann das Richtige tun. So wie wir aus der Liebe zu Gott das Richtige tun, wenn wir da am Herrn dran sind und er uns leiten kann, dann wird der rote Faden unseres Lebens richtig sein. Es wird Zeiten geben, wo wir links abweichen, rechts abweichen, wo wir in Sackgassen umdrehen müssen. Aber der rote Faden wird passen. Und das kann man sehen in dem Leben von einem Menschen, den roten Faden. Nicht? Also wir können jetzt die Motive nicht im tiefsten beurteilen, aber wir können doch diese Früchte des Geistes sind erkennbar. Jetzt war ich in Zierlingen, habe ich gelebt bei einem anderen Ehepaar zuerst, die mir eine Wohnung gegeben haben, wo ich sein kann. Und da habe ich genau gesehen, der Mann dort, dass das ein harter Mensch war in seinem Leben. Und dann habe ich einmal gesagt zu seiner Frau, das ist ganz schön ein harter Brocken gewesen, der Mann. Boah, hat gesagt, du hast keine Vorstellung. Und das merkt man immer noch. Nur was man noch viel mehr merkt, das ist, was Gott aus seinem Leben gemacht hat. Wie Gott ihn verändert hat. Wie viel Liebe Gott ihm gegeben hat, wie er heute mit seinen Kindern umgeht, das sind Dinge, die sind für mich ein Wunder. Im Großen und Ganzen sind wir unserem Fleisch ausgeliefert, bis wir im Sarg liegen. Und das können wir durchbrechen, durch Jesus. Das ist für mich das Wunderbarste eigentlich im Evangelium, dass wir anders leben dürfen durch seinen Geist. Und dann sagt er im Vers 25, wir sind jetzt gleich am Ende, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Sehen wir das? Wir leben im Geist, durch den Geist kann man es auch übersetzen. Aber lasst uns auch im Geist wandeln. Und das bedeutet, dass wirklich von innen heraus die Früchte des Geistes Realität sind. Ich kann euch das nur mitgeben als wirklich einzigen Tipp. Der Herr lebt. Er kann uns die Liebe schenken, die wir oft nicht haben. Er kann uns den Mut schenken, den wir oft nicht haben. Er kann uns die Freundlichkeit schenken, die wir oft nicht haben. Alles das ist in ihm. Da gibt es ja dieses wunderbare Lied, in ihm ist alles, was ich brauche. Kennt ihr das Lied? In ihm ist alles, was ich brauche. Und dann wird aufgezählt, was alles in ihm ist. Und in ihm können wir auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leeren Ruhm streben, Das ist das Ego, nicht? Das Anerkennung sucht. Lasst uns nicht einander herausfordern, noch einander beneiden. Das sind so ganz praktische Anweisungen dann aus dem heraus. Ich möchte uns einladen, dieses Leben zu schmecken. Vergessen wir nicht, es kostet was. Es kostet nämlich den Kitzel, den uns die Sünde geben könnte. Den kann ich nicht anbieten heute in der Predigt, weil eben auch dieser Kitzel so viel zerstört. Das heißt ja vom Mose, dass er auf die Vorzüge der Sünde übertragen jetzt verzichtet hat, um Gottes Willen. Nicht? Also das muss uns bewusst sein, wenn wir im Fleisch leben, werden wir manches haben, was wir sonst nicht hätten, aber es wird uns schaden. Wenn wir im Geist leben, werden wir Erfüllung haben und werden wir eine ganz andere Qualität des Lebens haben, die uns viel mehr erfüllt als alles, was uns die Sünde geben könnte. Da möchte ich dann schließen, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Amen. Danke.